Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten, der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Ich finde ja, diese Geschichte beginnt ganz wunderbar. Und bereits hier, ganz am Anfang der Geschichte, sind wir an einem Punkt angekommen, der heute nicht selbstverständlich ist, indem Jesus aber etwas erzählt, was zu unserer Apostelkirchengemeinde perfekt passt. Es kommen Menschen zum Gebet zusammen, die sehr unterschiedlich sind, was ihre Kultur angeht, ihre Herkunft, ihren Glauben, ihre Werte, ihren Lebensstil. Es geht eigentlich nicht unterschiedlicher als diese beiden in der Geschichte, die Jesus erzählt. Vielleicht verstehst du es nicht sofort, aber es ist so, bei den beiden wie bei uns. Wir wissen ja oft ohne Worte, wie unterschiedlich wir sind, ob uns jemand ähnelt oder eben nicht, ob er unsere Kultur teilt oder eben nicht. Wenn du dich in der Kirche umschaust und alle Menschen hier mal mustern würdest, du in aller Ruhe sie unhöflich anstarren, dann würdest du feststellen, einige sind in den Details dir irgendwie ähnlich. Ein gebügeltes Hemd trifft ein gebügeltes Hemd. Ein raushängendes T-Shirt trifft ein raushängendes T-Shirt. Und obwohl wir es vielleicht nicht sofort beschreiben könnten, wissen wir oft, ob Menschen uns ähneln, also oberflächlich. Unsere beiden Beter in der Geschichte unterscheiden sich auf jede nur denkbare Weise, außer vielleicht, dass sie offenbar die gleiche Sprache sprechen. Es sind beides Israeliten. Aber sie tragen schon unterschiedliche Kleidung. Denn der Zöllner bewegt sich damals in der römischen Welt. Er trägt deren Kleidung. Das ist vielleicht etwas unpassend für den Tempel und vielleicht fühlt er das auch, aber er hat sich offenbar nicht umgezogen und er ist zu erkennen als jemand, der mit den Römern koaliert in seiner Zeit. Jetzt, wo der Pharisäer neben ihm geht, wird er das fühlen. Der Pharisäer ist für den Tempel total passend angezogen, was immer das heute für uns heißen würde. Aber damals war das vollkommen klar. Er hatte ganz makellos weiße Kleidung an, die war perfekt gewaschen, noch an diesem Morgen getrocknet. Und er kam so daher, wie Gott es geboten hatte. Seine Schläfenlocken und sein Bart weisen ihn als richtig gläubig aus. Jeder, der ihn sieht, weiß sofort, das ist ein Mann, der es mit Gott ernst nimmt. In einer traditionellen deutschen Gemeinde wäre er jemand, der ein Gesangbuch in Leder und Goldschnitt dabei hat, wenn er in den Gottesdienst kommt, oder eine Bibel. In den 80er Jahren hatte man die noch so mit so Registern. Da hat man noch nicht online in der Bibel geblättert, sondern man hatte so Register und da konnte man dann sehen, wo welches Buch der Bibel ist. Und in Wahrheit, die das Register hatten, brauchten es nicht. Die wussten ja die Reihenfolge der biblischen Bücher, aber sie hatten trotzdem ein Register drin und vielleicht hast du auch noch so eine, ich habe sie. Und neben so jemandem hat man sich schon immer zu allen Zeiten in einem Gottesdienst nur so halb gut gefühlt. Also jemand mit einem goldgeschnittenen Gesangbuch ist ja irgendwie professioneller vorbereitet. Und so kommt der Pharisäer daher. Er ist professionell vorbereitet. Ich will es gar nicht nur ins Lächerliche ziehen, der hat sich vorbereitet. Er hat schon zu Hause Aufwand dafür betrieben, Gott zu ehren. Er hat getan, was nötig war, um sauber und ordentlich und angemessen in den Gottesdienst zu gehen. Er hat also sein Denken und sein Handeln versucht, mit Gott in den Einklang zu bringen, mit dieser Gebetssituation in den Einklang zu bringen. Er ist nicht nachlässig, er ist nicht gedankenverloren. Er tut das mit einer Absicht. Das ist erstmal gut. Und Gott wird das auch zu schätzen wissen, wenn wir uns Gedanken darüber machen, ob wir ihn ehren heute oder nicht. Die Linie, an der das langläuft, ist sehr, sehr dünn. In meiner früheren Gemeinde, also vor über 20 Jahren, lieben Gruß nach Hennstedt, war es so, dass Frauen, wenn sie in den Gottesdienst gingen, immer ein besonders gutes Kleid trugen. Und die Männer hatten eine Tendenz, im Anzug zu kommen. Das war toll. Also die hatten sich echt Gedanken gemacht. Es gab vielleicht eine leise Tendenz, jemanden in T-Shirt und Jeans nicht so ganz angemessen zu finden. Eine sehr dünne Linie. Ob ich für mich etwas tue, um zwischen Gott und mir etwas zu zeigen, oder ob es auch die anderen betrifft. Und ich fürchte, dass der Zöllner sich nicht ganz gut gefühlt hat. Und vielleicht hast du dich auch schon mal nicht richtig angezogen gefühlt in so einer Situation. Vielleicht warst du schon mal in einem Gottesdienst und hast gedacht, ein frisches T-Shirt wäre jetzt gut gewesen oder nicht ganz so ausgeschnitten oder die Hose hat doch einen Fleck. Und da saß jemand neben dir, der makellos war und schon ist man da so gelandet. Der Zöllner in unserer Geschichte ist der Mann, der neben dem Pharisäer wirklich nicht gut aussieht. Das ist äußerlich so, also er ist gekleidet wie jemand, der mit den Römern, sprich den wirklich Ungläubigen, den wirklichen Heiden koaliert. Und ganz sicher ist es bei ihm innerlich so, dass er es merken wird. Er weiß es sehr bald selbst und der Pharisäer weiß es übrigens auch. Und der Zöllner weiß, dass der Pharisäer es weiß. Und noch viel schlimmer, Gott weiß es. Dass dieser Zöllner, so wie er in die Kirche in Jerusalem kommt, in den Tempel, dass er bringt was mit, das ist nicht gut. Da ist ein seelischer Geruch um ihn, so etwas wie ein Gefühl von nicht genügen können. Er bringt ein Leben mit in die Kirche, in den Gottesdienst, in den Tempel, von dem er eigentlich weiß, dass er so nicht leben sollte und auch so nicht leben möchte. Aber aus Gründen, die wir nicht kennen, geht er diesen Weg. Der Pharisäer in unserer Geschichte hat die richtigen Entscheidungen getroffen. Der Zöllner hat es nicht getan. Und bis zu diesem Moment ist, finde ich, zwischen den beiden und vielleicht auch zwischen ihnen und Gott noch alles im Lot. Es ist genau genommen ja einfach wunderbar, dass zwei Menschen mit so unterschiedlicher Lebensgeschichte, so unterschiedlichen Werten, so unterschiedlicher Prägung es schaffen, gemeinsam in den Gottesdienst zu gehen. Also sie gehen gemeinsam die Treppe hoch und ohne anzuhalten und sich anzumelden, gehen sie rein in den Tempel und beginnen zu beten. Wie schön, wenn Menschen unterschiedlicher Herkunft das können. Wie schön, dass, und da finde ich unsere Gemeinde wirklich stark, dass sie sich nicht trennen lassen, dass über die kulturellen Umstände unseres Lebens hinweg wir es schaffen, zusammen zu beten. Und dass die beiden in dieser Geschichte Gott als ihren gemeinsamen Herrn anbeten wollen, das könnte so gut sein, aber es ist nicht gut. Denn im Herzen des Pharisäers ist mit seiner Rechtschaffenheit etwas gewachsen. Nur um es klar zu sagen, ich finde, er tut lauter gute Dinge. Er steht für tolle Werte. Mann, wenn ich so gut wäre wie er, das wäre schon was. Und das denkt vermutlich auch der Zöllner in der Geschichte. Denn der Pharisäer bestiehlt niemanden, er ist nicht ungerecht, er bricht die Ehe nicht, er fastet zweimal die Woche, er teilt großzügig von dem, was er hat, mindestens 10% seines Einkommens gibt er weg. Ich finde, ehrlich, das ist ein Schwiegersohn. Über so jemanden freut man sich doch. Wenn so jemand daherkommt und wahrscheinlich hat er auch immer, ist er gut gepflegt und ist vielleicht sogar erfolgreich. Mann, denkt man doch. Tatsächlich denkt man das. Also ich denke das. Du musst es ja nicht denken. Nur eine Sache ist blöd gelaufen. Eine einzige. Er hat nämlich das Gestern vergessen. Er hat vergessen, wie es war, als er nicht so gut war. Er hat den Augenblick vergessen, als er seine Bedürftigkeit vor Gott noch nicht wusste. Die Zeit, in der Fehlentscheidungen jeden Tag einen Kampf bedeutet haben, scheint ja so, zumindest könnte man das aus seinem vollmundigen Gebet schließen, als hätte er diese Probleme hinter sich gelassen. Nebenbemerkung, ich kann schwer glauben, dass es so ist, aber wir glauben ihm einfach mal. Wir wollen ihn nicht der Lüge züchtigen, sondern er ist wahrscheinlich tatsächlich so gut, so ein heiliger Mann. Die Zeit der Fehlentscheidungen und als er jeden Tag dagegen gekämpft hat, Dinge zu tun, zu denken, zu sagen, die nicht gut waren, die Tage, in denen er diese Kämpfe auch regelmäßig verloren hat, wie der Zöllner, die hat er vergessen. Er weiß nicht mehr, wie es war, als sein Leben nicht so fromm war, nicht so rechtschaffen, nicht so makellos. Die Phase seines Lebens, als es einen Kampf bedeutet hat, einen inneren, moralischen, seelischen Kampf an Gott zu glauben, diese Tage sind ihm irgendwie weggekommen. Damals wusste er im Grunde seines Herzens noch, dass er Gottes Anspruch aus eigener Kraft nicht genügen kann, weil nur Gott ganz rein ist und er es aus sich heraus nie sein wird, solange er lebt. Aber das ist alles Vergangenheit für ihn und da ist es passiert. Da hat er sich ein Selbstbild zurechtgelegt, das ihn ganz auf der heiligen Seite angesiedelt hat. Und er kommt mit einem Gefühl von Selbstzufriedenheit und Selbstgenügsamkeit in den Tempel und da knallt er Gott seine Gebetskarten auf den Tisch.
Nein, der Schober!
Schröder!
Mensch, ewig nicht gesehen, setz dich! Wie geht's dir?
Gut, dir?
Blendend!
Warte mal, mein Haus, mein Auto, mein Boot. Mein Haus, mein Auto, mein Boot. Meine Pferde und meine Pferdepflegerin.
Aber in der Schule, da war's...
Mein Anlageberater.
Wenn's um Geld geht, Sparkasse.
Also der letzte Teil war für die Predigt nicht bedeutsam. Und wir mögen Banken verschiedener Art. Also wenn andere Banken auch Videos, die Predigten, die ihnen gemacht haben, werden wir die auch zeigen, nur um das gleich dazu zu sagen. Aber das mit den Karten, das war doch, fand ich... schlagend. Und das macht der Pharisäer in dieser Geschichte. Er knallt Gott seine Karten auf den Tisch und er rechnet Gott seine Rechtschaffenheit vor. Wir hoffen mal, dass er das leise getan hat, nur in seiner Seele. Sollte er wirklich gesagt haben, und dass ich nicht so bin wie dieser Zöllner da, ich bin echt froh, dass ich nicht bin wie... Das wäre ja furchtbar. Aber wahrscheinlich hat er im Stillen gebetet. Jesus erzählt ja nur eine Geschichte. Und wir wollen auch gar nicht bestreiten, dass alles stimmt, was der Pharisäer gesagt hat. Vielleicht ist er wirklich so gut. Und vielleicht ist sein Herz sogar so gut, dass er vollkommen aus Hingabe an Gott handelt. Aber egal, wie rein sein Herz sich anfühlen mag, und egal, wie lauter seine frommen Motive sein mögen, er ist mit seiner Seele in eine Haltung gerutscht, die mich heute beim Zuschauen peinlich berührt. Und ich hoffe sehr, dass ich sehr selten oder nie der Gegenstand der Betrachtung anderer bin, die mich anschauen und denken, der Reimann ist so ein Pharisäer wie in der Geschichte. Denn das will keiner von uns sein. Ganz sicher nicht. Aber so bitter es ist, wenn man auf Jesus schaut und dann den Pharisäer ansieht, dann merkt man es sehr schnell, das ist wirklich nicht gut. Da ist etwas passiert in einem frommen Menschen, der wirklich mit Ernst an Gott glaubt, was man eigentlich nur als widerlich bezeichnen kann. Jesus erzählt diese Geschichte ja, um etwas zu verdeutlichen über Gottes Herz, dem der Pharisäer ganz unverstellt und völlig ungehemmt sein Herz hinlegt. Und nochmal, er ist dafür in den Tempel gegangen, er hat sich vorbereitet, er lebt ein Leben, das so gut wie makellos scheint. Und doch dient er in dieser Geschichte als ein übles Beispiel. Und das ist eine Nachricht, von der ich sagen muss, die ist für eine Gemeinde wie unsere, in der viele Menschen sind, die auch mit ganzem Herzen Gott dienen wollen und die sich vorbereiten und Gedanken haben und zu Hause beten und Bibel lesen und so weiter, ist das, finde ich, eine Herausforderung. Die Frage an uns, die Frage an mich, bist du auch so? Ich will auf keinen Fall so sein und vermutlich du auch nicht. Und da macht es Sinn, dass wir die andere Hälfte der Geschichte anschauen, nämlich den Zöllner, der wirklich nicht gut aussieht neben dem Pharisäer, denn weder fastet er noch gibt er, er nimmt und dabei ist er nicht mal besonders redlich, denn so funktioniert damals noch das Zollwesen. Heute ist es ja gut, aber damals war es so, dass der ganze Berufszweig so korrumpiert war, dass er in einer Geschichte geradezu als das Beispiel für einen Schurken dienen konnte. Für einen berufsmäßigen Betrüger, den, wenn man ihn anschaut, man sofort weiß, das ist echt eine üble Type. Heute würden wir vielleicht einen Drogendealer als sein Äquivalent nehmen können, also ohne jetzt Drogendealern in unserer Gemeinde zu nahe treten zu wollen, aber das wäre vielleicht heute ein Bild, was man wählen könnte. Damals wusste man, wenn von einem Zöllner die Rede ist, das ist ein echter Betrüger, ein Dieb, ein Schurke. Und ich glaube, und darin ist er uns, glaube ich, sehr nahe, auch wenn wir keine Diebe sein mögen, hoffentlich. Ich glaube, er hat das gefühlt an diesem Morgen. Er geht in den Tempel und ob er nun das Gebet des Pharisäers gehört hat oder nicht, wissen wir nicht. Aber offenbar, als er in den Tempel geht, geschieht in ihm etwas, was mir oft passiert, wenn ich in einen Gottesdienst gehe oder ihm zu Hause online folge. Da reißt etwas an der Seele des Zöllners. Jetzt steht er nicht nur neben dem Rechtschaffenen schlecht da, es kommt noch viel, viel schlimmer. Denn egal, was der Pharisäer denken mag, vielleicht ist ihm ja sogar egal, was der Zöllner ist in Wahrheit und vielleicht ist auch dem Zöllner egal, was der Pharisäer denkt. Im Zöllner geschieht ein Prozess an diesem Morgen, der ihn zerreißt. Denn als er vor Gott steht im Tempel, als er in der Kirche ist von Jerusalem, da fühlt er es selbst. Niemand muss ihm das erklären. Kein Pastor muss daherkommen und auf jemanden zeigen und sagen, du hast. Nein, nein, das ist nicht nötig. Gott überführt uns in unserer Seele ganz selbst. Wir wissen das. Du weißt es gewiss, wenn etwas nicht stimmt in deinem Leben in Bezug auf Gott. Zumindest weiß der Zöllner es. Niemand klagt ihn an, aber er weiß es. Es berührt ihn da etwas in seiner Seele, was wir eigentlich gern vermeiden wollen, das sich aber in Wahrheit nicht vermeiden lässt, wenn wir Gott begegnen. Es ist der Moment der ehrlichen Reue, in dem alles klar vor ihm liegt, an dem es keine Entschuldigungen mehr gibt, kein Ausweichen, keine Ausflüchte. Es ist klar wie Wasser, das bin ich. Ich bin so. Ich habe das getan. Ich habe das gefühlt oder gesagt. Und es war falsch. Ich kann es mir bereden, wie ich will. Es bleibt immer noch falsch. Und egal, wie ich es drehe und wende, zwischen Gott und mir steht das auf eine Weise. Und in diesem Augenblick, in dem es keine Entschuldigung für den Zöllner gibt, da kommt eine Scham über ihn, die niemand fühlen will, aber die wir fühlen, wenn wir Gott begegnen. Und eine Demut fällt auf ihn. Er mag nicht mal den Kopf heben. Er möchte seine Scham, seine Schuld auf eine Weise zeigen und deshalb schlägt er sich auf die Brust in einer Geste der Reue. Und in einem Augenblick der Befreiung, weil es jetzt ausgesprochen wird und ernsthaft gefühlt, sagt er es. Gott sei mir Sünder gnädig. Er hat keine Rechtschaffenheit, die er zu bringen hat. Er kann nichts vorzeigen. In dem Film greift er in seine Tasche und findet keine Karte. Er findet nur sich. In seiner geistlichen Armut, in seiner Unfähigkeit, Gott zu genügen und sich selbst zu genügen, dem Leben zu genügen, seiner Frau zu genügen, im Beruf zu genügen, seinen Kindern gegenüber, seinen Werten gegenüber. Es ist alles, aber auch alles aus seiner Hand genommen und so steht er da und sagt, ich habe nichts. Ich brauche Gnade. Ich brauche Vergebung. Ich kann sie mir selbst nicht geben. Gott, gib du sie mir. Dieser Mann weiß, wer er ist und er redet nicht drumherum. Er sagt es seinem Gott. Und damit sagt er es auch sich selbst und das ist ein zweifach harter Moment. Aber es ist auch ein Moment der tiefen Befreiung. Denn mit sich selbst ehrlich zu sein, ist gut für die Seele. Es dient deiner Seele, wenn du es zulässt, dass die Wahrheit in dir nach oben kommen darf. Wenn du es dir nicht schönredest, wenn du nicht bei der Selbstlüge bleibst, die wir benutzen, um uns vor der Erkenntnis zu schützen, wer wir sind. Im alten Sündenbekenntnis hieß es, in Gedanken, Worten und Werken. Das fasst es gut zusammen. Irgendwo steckt es ja. Und Gott ist ihm freundlich. Deshalb erzählt Jesus diese Geschichte als eine Ermutigung. Gott ist ihm freundlich. Er hört ihm zu, er sieht ihn und er liebt ihn in diesem Moment der Zerbrechlichkeit. Und das ist es, was dem Pharisäer fehlt. Davon hat er sich wegbewegt. Er macht sich vor Gott nicht mehr verletzbar, sondern er trägt seine Rechtschaffenheit vor sich her und schützt sich vor diesem Moment der Erkenntnis. Er hat ihn offenbar schon ganz vergessen, den Augenblick, in dem er vor Gott zerbrechlich war. Und er findet sich ganz wunderbar. Und er ist ja vielleicht auch ganz wunderbar, aber er ist es eben auch nicht. Und da sagt Jesus, der Zöllner ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener, ich ergänze, der Pharisäer. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Weil Jesus so ist, wie er ist, erzählt er dir und mir diese Geschichte, um uns zu ermutigen, um uns stark zu machen, unserem Schmerz und unserem Versagen zu begegnen, um den ehrlichen Blick auf unser Leben zuzulassen und damit zu Gott zu kommen. Den völlig sinnlosen und schwachsinnigen Versuch, erst gut zu werden und dann zu Gott zu kommen, aufzugeben. Hör auf damit. Hör auf zu versuchen, wie der Pharisäer zu sein. Das ist doch krank. Denn es nützt dem Pharisäer in dieser Geschichte gar nichts. Heute, jetzt, in dem Augenblick, in dem es dir klar ist, darfst du jetzt zu Gott kommen, wie der Zöllner. Das eine Gebet reicht. Sei mir, Sünder, gnädig. Ich finde, er ermahnt die langjährig Gläubigen, ein weiches Herz und einen offenen Sinn zu bewahren, die Erinnerung daran zu bewahren, wer wir sind, wer wir waren, und zu wissen, du bist eine gerechtfertigte Sünderin, die Gott genauso liebt, wie du jetzt bist. Nicht so, wie du mal werden wirst. Ein Sünder, der geliebt ist, wie er jetzt ist. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.